Moin und herzlich willkommen zur allerersten Folge des neuen Podcasts Positive Arbeitswelten. Der Podcast zu den Themen Employer Branding, Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterbindung und Empowerment. Für eine bessere Arbeitswelt für Unternehmen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wovon am Ende beide Seiten profitieren. Mein Name ist Katrin Strate, ich bin HR-Expertin, Trainerin und Coach und meine Mission ist es, die Arbeitswelt zu verändern. Also legen wir los, machen wir die Arbeitswelt gemeinsam ein bisschen besser. Ja, herzlich willkommen zur allerersten Folge. Schön, dass du heute dabei bist. Der ein oder andere kennt mich vielleicht auch noch aus meinem früheren Podcast Weiblich erfolgreich in der Businesswelt. Und ja, ich habe mich jetzt nochmal etwas sondiert selber und bin da nochmal in mich gegangen, was eigentlich so mein Thema ist, was mich antreibt. Und ja, es ist tatsächlich nicht weniger als das, dass ich denke, dass die Arbeitswelt besser sein könnte. Sowohl für die Mitarbeiter, dass die wirklich produktiv arbeiten können, weil sie einen Sinn in ihrer Arbeit sehen, weil auch die Arbeitsbedingungen drumherum stimmen, weil die Führung läuft, weil die Arbeitskultur fördernd ist. Also da gibt es ja ganz, ganz, ganz viele Ansätze, um dort an der Mitarbeiterzufriedenheit und an der Produktivität und auch an der Kreativität der Mitarbeiter anzusetzen. Und natürlich auch gleichzeitig aus Sicht des Unternehmens soll das Ganze ja nicht nur Ringelpiez mit anfassen sein, sondern am Ende dann auch zu etwas führen, nämlich natürlich geringeren Fluktuationszahlen, leichteren Einstellungen, niedrigeren Hiringkosten. Ich glaube, jeder, der Mitarbeiter einstellt, weiß, wie teuer das mittlerweile ist. Spätestens dann, wenn auch vielleicht Personalberatung und Headhunter dazukommen, weil einfach keine geeigneten Leute mehr am freien Markt verfügbar sind. Spätestens da wird es halt richtig teuer. Und deshalb denke ich, dass viele Unternehmen mittlerweile dort auch umdenken müssen und sich viele Gedanken machen dazu, wie sie Mitarbeiter gut ansprechen können, wie sie überhaupt wahrgenommen werden als attraktiver Arbeitgeber, wie sie sich positionieren. Da gibt es ja eine sehr große Bandbreite von absolut professionell aufgestellten Unternehmen, vor allem im Konzernumfeld zum Beispiel, die eigene Abteilungen dafür unterhalten, die Employer Branding betreiben, die ja Mitarbeiter-Events machen oder Recruiting-Events zum Segeln 3 Tage unterwegs sind, also sich da wirklich ganz viel einfallen lassen. Und eben auch Unternehmen, die noch etwas weiter vorne stehen, die jetzt so langsam anfangen, damit sich Gedanken dazu zu machen, wo man da ansetzen könnte, wie eigentlich der Markt jetzt so tickt. Ich denke da gerade auch so an den Mittelstand, weil einfach auch gar nicht so die Manpower da ist, schlichtweg. Wenn ich mich so umgucke, auch in meinem Umfeld oder auch mit Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, da ist es auch häufig so, dass dort einfach die Personalabteilung durch 1 bis 2 Leute besetzt ist, die sich dann um stark operative Themen kümmern, wie Gehaltsabrechnungen oder Zeugnisse schreiben oder Verträge aufsetzen. Da bleibt einfach gar nicht so viel Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, wie man sich eigentlich so aufstellt, wie man sich ausrichtet, was vielleicht auch so die unterschiedlichen Generationen brauchen. Und deshalb dieser Podcast dann dafür, einfach ein paar Ideen mitzugeben, ein paar Impulse mitzunehmen und einfach dieses Abenteuer auch ein bisschen zu gehen, weil ich glaube, keiner hat wirklich den goldenen Kompass oder den Stein der Weisen, der sagt, wenn du das und das machst, dann bekommst du auf jeden Fall ganz viele Bewerbungen und die perfekten Mitarbeiter und die Talente stehen bei der Schlange, sondern es muss auch immer wieder auch zu dem Unternehmen, zum eigenen Unternehmen passen und zur eigenen Kultur, denn das ist das Allerwichtigste, dass es einfach authentisch ist, dass es nicht aufgestülpt wirkt, sondern eben, ja, auch von den Mitarbeitern, von den eigenen Mitarbeitern getragen wird, dass die nicht irgendwann eine Kampagne sehen und sagen, oh, toller Arbeitgeber, kenne ich den. Und dann ganz sehr überrascht sind selber darüber, dann zu sehen, dass es der eigene Arbeitgeber ist. Das ist quasi das Schlimmste, was passieren kann, wenn innen nicht wie außen ist oder andersrum, wenn außen nicht wie innen ist. Ja, mein Name ist Katrin Strate. Ich bin Trainerin und Coach und war selber über ein Jahrzehnt im HR- und Recruiting-Bereich unterwegs als HR- und Recruiting-Managerin. Habe mich da auch sehr viel mit den Themen Employer Branding auch schon beschäftigt, Recruiting natürlich, Mitarbeiterentwicklung, Personalentwicklung, Unternehmensentwicklung, Organisationsentwicklung, alles, was man entwickeln konnte. War Teil eines Kulturwandels, also auch sehr, sehr spannende Projekte dort begleitet und möchte einfach mein Wissen teilen, möchte meine Erfahrung teilen, denn ja, neben der Veränderung der Arbeitswelt ist es eben auch mein Ziel oder mein persönlicher Wunsch, mein Wissen zu teilen und dort einfach ein paar kleine Samen zu setzen, die dann zu großen Employer Branding Pflanzen und Mitarbeiterzufriedenheitsbäumen wachsen. Ja, ganz konkret, was heißt das? Mit welchen Herausforderungen beschäftigen sich Unternehmen heute? Ich glaube, zum Fachkräftemangel muss ich nicht mehr so viel sagen. Das ist mittlerweile seit 20 Jahren bestimmt schon in den Köpfen. Schon in meinem Studium 2005 war das ein Riesenthema. Also nichts Neues, aber nicht weniger wichtig. Wir merken es jetzt eben immer mehr, dass einfach weniger Fachkräfte nachkommen und dass die Fachkräfte, die nachkommen, die jetzt fertig werden mit dem Studium, verdammt hohe Anforderungen haben. Also ich habe es schon vor 10 Jahren auf Messen erlebt, dass dort ja junge Leute, die im ersten, zweiten Semester im Studium waren, sich sehr selbstbewusst vor meinen Stand gestellt haben und gesagt haben, was bietest du mir denn? Und ich glaube, das ist in den letzten Jahren wahrscheinlich nicht weniger geworden, sondern eher mehr. Das heißt, die Frage ist zum einen Fachkräftemangel, woher bekomme ich überhaupt Fachkräfte? Und aber auch, wie mache ich die Fachkräfte, die ich habe, glücklich? Und da sind wir auch beim Thema Generationswechsel, weil wir haben mehrere Generationen im Unternehmen. Wir haben immer noch die Babyboomer, die jetzt so langsam in Rente gehen, die eine ganz andere Einstellung zur Arbeit haben als die heutige Generation. Das ist wertfrei gesagt. Das ist nicht, das eine ist nicht besser oder schlechter, aber ja, der Babyboomer, der klassische Babyboomer, ist im Regelfall nach seiner Ausbildung ins Unternehmen eingetreten und ist dann dort 40 Jahre geblieben. Und Fokus war auf ja, Sicherheit, Häusle bauen, Familie versorgen. Während die heutige Generation eher auch noch den Fokus auf Work-Life-Balance hat. So in meiner letzten Festanstellung habe ich seltenst noch Verträge mit Vollzeitrunden geschrieben. Also da waren im Regelfall eher 4-Tage-Wochen so die Regel oder der Durchschnitt, weil die Leute dann eben gesagt haben, sie wollen noch ihrem Hobby als Yogalehrer nachgehen oder haben die Familie gepflegt oder ja, aber einfach schlichtweg gesagt, ich möchte nicht so viel arbeiten, weil es mir nicht gut tut. Ich möchte einfach gesund bleiben, ich möchte für mich selber einen Ausgleich haben. Fand ich damals, konnte ich das nicht nachvollziehen. Heute denke ich, ja, vielleicht auch ein ganz gesunder Ansatz. Ja, und irgendwo liegt die Wahrheit wahrscheinlich in der Mitte, wie immer. Aber mit solchen Fragen müssen sich Unternehmen natürlich auch beschäftigen. Wie bekomme ich alle Generationen, die jetzt in meinem Unternehmen sind, unter einen Hut? Und wie nehme ich die zum Beispiel auch mit im Thema Digitalisierung? Jetzt eben die nachfolgende Generation, die Generation Z, das sind Digital Natives. Die sind quasi mit dem Smartphone schon in der Hand aufgewachsen. Meine Tochter kann heute total lässig swipen und kennt sich damit aus. Und wie sind wir damals aufgewachsen? Also ganz anders. Und natürlich die Generation unserer Eltern geht nochmal wieder ganz anders um mit Digitalisierung. Also auch da eben alle Generationen abzuholen und mitzunehmen und nicht damit vielleicht dann auch automatisch ältere Mitarbeiter abzuhängen, die einfach sagen, puh, hier, was dieses ganze Slack und Trello und ChatGPT und was da alles ist, funktioniert, das ist mir alles viel zu kompliziert, das will ich alles gar nicht mehr lernen für die nächsten 5 Jahre, die ich vielleicht noch im Unternehmen bin. Und eben gleichzeitig die Jüngeren, die dann sich langweilen oder die sagen, hey, was ist denn das hier für eine Ordnerstruktur, wenn noch mit Laufwerkordnern zum Beispiel gearbeitet wird. Also auch dort die Digitalisierung im Unternehmen umzusetzen, aber auch ganz pragmatisch, mit welchen Prozessen setze ich die denn eigentlich um? Das heißt, Digitalisierung ist ja nicht nur, wir machen es jetzt einfach nur mal alles am Computer, was wir vorher händisch gemacht haben, sondern ganz häufig müssen ja auch Prozesse nochmal ganz neu angefasst werden. Stichwort, so wie läuft unser Onboarding zum Beispiel? Früher liefen die Leute mit einem ausgedruckten Handzettel durchs Unternehmen. Heute kann man das mit Gamification zum Beispiel per App machen. Also ganz viele Dinge, die ganz neu gedacht werden müssen. Und da möchte ich euch einfach mitnehmen in den nächsten Folgen hier in dem Podcast, dass wir da einfach mal drauf schauen, welche neuen Herausforderungen gibt es eigentlich. Und der so ein paar Tipps und Tricks verraten, wie man damit umgehen kann. Und natürlich auch gerne spannende Gäste dazu einladen, die auch viele Erfahrungen gemacht haben und die da auch gerne teilen. Also wenn du eine Idee hast, wenn du einen Themenwunsch hast, dann bitte gerne melden, damit wir da einfach auch, ja, natürlich eure Themen abdecken können. Und das Ganze soll ja auch einen Sinn machen, dieser Podcast. Und das ist auch die Überleitung zur nächsten Herausforderung, mit denen Unternehmen sich beschäftigen müssen, nämlich die Sinnsuche. Also gerade auch die jüngeren Mitarbeiter fragen immer mehr nach dem Warum einer Tätigkeit. Es soll sie irgendwo erfüllen. Auch das Thema Nachhaltigkeit ist extrem wichtig. Mich auch im Recruiting-Umfeld getummelt, jetzt in den letzten Jahren, und habe da auch gemerkt, dass die Bewerberfragen sich verändern. Also früher war eher das Thema Gehalt so die allererste Frage. Und heute kommen tatsächlich viele Bewerber auch mit Fragen um die Ecke wie: Wie engagiert sich das Unternehmen oder wie nachhaltig sind die Prozesse? Die wollen dann tatsächlich wissen, wie dort mit Müllentsorgung umgegangen wird. Also es klingt jetzt erstmal paradox, aber tatsächlich sind das Fragen, die Bewerber heutzutage beschäftigen und auf die Unternehmen im besten Fall auch eine Antwort haben sollten. Und am Ende entscheiden sich dann auch Bewerber im Zweifelsfall gegen ein Unternehmen, das ihnen grundsätzlich gut gefällt, wenn es nicht mit ihren Werten übereinstimmt, wenn es nicht kompatibel ist und wenn sie auch das Gefühl haben, dass einfach ja ihre Arbeit nicht sinnvoll ist. Also sie möchten nicht für die Schublade arbeiten, sondern möchten das Gefühl haben, es führt auch irgendwo hin und es hat eine Wirkung. Ja, und nicht nur der Sinn und das Warum ist entscheidend, sondern auch die Geschwindigkeit, wo wir auch beim Thema Prozesse sind. Also wie schnell sind eure Recruiting-Prozesse? Gibt es eine Eingangsbestätigung? Wenn ja, wann kommt die? Und wie schnell gibt es dann auch eine Rückmeldung? Denn da gibt es auch mittlerweile Studien, dass sich Bewerber im Zweifelsfall eher für das schnellere Unternehmen als für das passendere Unternehmen entscheiden. Also tatsächlich, dass sie einen Traumarbeitgeber haben, aber wenn der sich nicht entscheidet, dann oder nicht schnell genug entscheidet, so, dann nehmen sie eben im Zweifelsfall ein Vertragsangebot eines anderen Unternehmens an, auch wenn es vielleicht nicht das Traumunternehmen ist. Denn das sehen wir eben auch, dass dort die Wechselbereitschaft insgesamt sehr hoch ist. Also eben nicht mehr die Generation, die 40 Jahre treu einem Arbeitgeber ergeben ist, sondern im Zweifelsfall eben nach ein oder zwei Jahren wieder geht, wenn es dann eben nicht passt. Und sieht man einfach dort, dass sehr viel Tempo am Markt ist. Sowohl im Recruiting als eben auch dann in der Bleibebereitschaft. Also das heißt, Unternehmen müssen sowohl vorne schnell sein, müssen schnell antworten, müssen verbindlich antworten, müssen auch schnell sein in der Terminkoordination, möglichst innerhalb weniger Tage ein Erstgespräch dann realisieren und mit dem Fachbereich zusammenbringen und dann eben auch schnell in der Entscheidungsfindung sein und auch die Verträge zum Beispiel schnell verschicken. Auch das überlebe ich immer wieder im Recruiting-Kontext als Beraterin, dass sich dann die Unternehmen und die Bewerber einig sind und es passt alles, ist alles wunderbar. Und dann ist leider in der Umsetzung hapert es dann, dass dann der Vertrag erst 3 Wochen später vielleicht rausgeht oder mit unbesprochenen Änderungen oder nicht digital. Und dabei könnte das tatsächlich sein, wo man einfach wirklich low-hanging fruits, heißt es ja so schön auf Englisch, also einfach Punkte machen kann, indem man wirklich einen super aufgestellten Prozess hat, sodass im besten Fall nach einer mündlichen Zusage am Telefon der Vertrag innerhalb von spätestens 2 Tagen rausgeht, am besten per E-Mail. So habe ich es dann gerne gemacht, dass ich einen Vertrag aufgesetzt habe, habe den per E-Mail rausgeschickt an den Kandidaten, habe gesagt, so passt das alles, ist das alles so, wie wir es besprochen haben, ist das alles in deinem Sinne? Und der hat mir dann per E-Mail eine Zusage gegeben und erst dann habe ich den Vertrag in den Unterschriftenlauf gegeben und rausgeschickt. Damit war einfach meine Erfahrung, habe ich mir nochmal einige Schleifen gespart, weil manchmal ist es ja doch so, dass man dann doch irgendwo aneinander vorbeigeredet hat oder nicht ganz klar war und dann bekommt der Bewerber den Vertrag, liest ihn durch und sagt, aber wir haben doch über einen anderen variablen Anteil am Gehalt zum Beispiel gesprochen. Und dann muss man das Ganze wieder in den Unterschriftenlauf und so weiter. Und das kostet einfach Zeit. Wie wir jetzt gehört haben, Zeit ist wirklich in dem Fall elementar, wenn dann Kandidat einen anderen Vertrag vorliegen hat, der vielleicht auch ganz nett ist und grundlegend passt und aber eben einfach da ist und so ist wie besprochen, dann entscheidet sich der Kandidat im Zweifelsfall dann eben dafür und nicht für eure Position. Ja, und wenn dann der Vertrag unterschrieben ist, hört es natürlich nicht auf. Auch da passiert es leider manchmal, dass dann der Kontakt abbricht. Gerade wenn eine Einstellung auch etwas langfristiger ist, dass dann ja einfach wochenlang, monatelang kein Kontakt ist. Und dann kann natürlich auch die Gefahr bestehen, dass ein Bewerber doch nochmal auf den letzten Metern abgeworben wird. Deshalb da auch wirklich immer eng am Mitarbeiter dranbleiben und ja, so Kleinigkeiten wie zum Geburtstag gratulieren oder zur Veranstaltung einladen. Immer mal wieder zwischendurch eine kleine Nachricht, wie geht's dir? Wir freuen uns, dass du bald startest. Ich habe zum Beispiel letztens eine Karte gesehen, das fand ich auch ein ganz schönes, eine schöne Idee, wo ein Unternehmen so Blumensamen verschickt hat an jemanden, wo es einfach noch ein bisschen gedauert hat. Ich glaube, der sollte dann einen Monat später erst starten und hat einen Blumensamen verschickt. Einfach nur mit dem Spruch, wir freuen uns auf eine blühende Zukunft mit dir. Kostet nicht viel Geld, aber fand ich eine sehr, sehr schöne Idee. Das wird auch nochmal so mitgenommen. Also tatsächlich endet das Recruiting nicht mit der Einstellung, sondern eben dann das Onboarding startet eigentlich direkt schon mit der Unterschrift. Aber ich glaube, es lohnt sich, dass wir darüber nochmal eine eigene Folge machen. Frage ist, was haben denn Unternehmen davon, wenn sie sich Gedanken machen über ihre Arbeitswelt, über ihr Auftreten als Arbeitgeber und eben über ihr Angebot auch als Arbeitgeber? Und ja, zum einen natürlich hatten wir vorhin, ich habe vorhin ja schon gesagt, die Kosten, die sind extrem. Es ist unglaublich teuer, neue Arbeitnehmer zu finden. Es gibt da einen ganz tollen Rechner, wo man tatsächlich mal ausrechnen kann, wie teuer es ist, wenn eine Position unbesetzt bleibt. Weil alle denken natürlich bei Kosten immer erstmal an die direkten Kosten, sowas wie Stellenanzeigen, die geschaltet werden müssen bei Stepstone, Monster, Indeed oder eben auch Personalberatungen, die mit 20-30% des Jahresgehalts entsprechend dann provisioniert werden oder eine interne Recruiting-Abteilung, die selber auch dann bezahlt werden will oder eine Messeteilnahme. Oder Social-Media-Zeit, die investiert werden muss. Also wir haben ja einmal wirklich direkt messbare Kosten, wie eben Stellenanzeigen, Kampagnen und so weiter. Indirekte Kosten, wie die Abteilungen, die weiterlaufen, beziehungsweise die eben natürlich entsprechend besetzt werden müssen im Bereich Recruiting, im HR, im Marketing, um dort einfach präsent zu sein. Und dann aber auch so etwas wie ja, Opportunitätskosten, das heißt Kosten, die einfach durch den Ausfall entstehen. Da denkt man im ersten Schritt gar nicht so dran, aber spätestens wenn man so in die Service-Richtung denkt, was kostet es das Unternehmen, wenn nicht genügend Serviceberater erreichbar sind, die dann vielleicht die Kunden optimal beraten können oder die Reklamationen aufnehmen können, dann hat man einen Kunden, der verärgert ist, der dann 10 Minuten in der Warteschleife hängt und dann an einen Kundenberater gerät, der einfach keine Zeit hat, weil er noch 5 andere Anrufer in der Warteliste blinken hat und dadurch unglaublich unter Stress steht. Und dann verliert man diesen Kunden im Zweifelsfall. Und ich glaube, da erzähle ich wahrscheinlich allen Unternehmen auch nichts, dass Neukundengewinnung unglaublich schwierig ist. Und Kunden, vergrätzte Kunden, die dann auch gerne mal eine schlechte Bewertung bei Google oder anderen Portalen schreiben, sind unglaublich teuer. Und die könnte man mit einem guten Service, mit ausreichend Personal entsprechend vielleicht wieder einfangen. Aber auch sowas wie Produktivität, also wenn einfach nicht genügend Leute da sind, um die Dinge zu produzieren. Das heißt, dass in gleicher Zeit weniger produziert werden kann, weil einfach wenig Leute da sind und weniger Pakete rausgehen, als es vielleicht der reine Produktionsprozess zulassen würde. Aber weil vielleicht jemand fehlt, um dann die Ware am Ende zu verpacken oder für den Qualitätscheck oder ja, da gibt's ja viele, viele Ansätze, wo einfach Mitarbeiter gebraucht werden in der Produktion. Und ganz vorne natürlich auch schon mal geschaut, wie sieht's denn aus mit der Innovation? Wie sieht's aus mit der Produktentwicklung? Haben wir Leute, die das machen können und haben die auch Zeit und Muße? Weil gerade für Kreativität braucht man natürlich auch Zeit. Da kann man nicht mal eben sagen, so, jetzt leg los und sei kreativ und entwickel uns hier das bahnbrechende neue Produkt, sondern da braucht es eben vielleicht auch mal Kreativworkshops oder eine Auszeit, dass jemand sich auch mal einen Tag lang rausnehmen kann und sagen kann, so, ich bastel mal an der Idee weiter. Wenn aber das Tagesgeschäft so drängend ist, dass da gar keine Zeit dafür bleibt, ja, dann kann es natürlich auch passieren, dass man einfach abgehängt wird von der Konkurrenz, die dann vielleicht die eigene Idee hatte, die im eigenen Unternehmen sonst vorher schlummerte. Natürlich auch die Gefahr, wenn Mitarbeiter unzufrieden sind und dann kündigen und dann im schlimmsten Fall zur Konkurrenz gehen und das Wissen und die Ideen mitnehmen. Also sollten sich Unternehmen viele Gedanken machen, wie sie ihre Mitarbeiter zum einen, ja, binden, und auch motivieren, also dass die auch Lust haben, weiterhin ihr Bestes zu bringen oder ihr Bestes zu geben. Ja, und da gibt es ja auch die Gallup-Studie, die besagt, dass so 15% ungefähr der Mitarbeitenden High-Performer sind, die da maximale Leistung bringen. Dann ein großer Mittelbau, die gute Arbeit leisten. Und aber auch 15%, die innerlich gekündigt haben, die nur Dienst auf Vorschrift machen, die ja im Wesentlichen noch anwesend sind, aber eigentlich vielleicht auch schon auf der Suche sind nach einer neuen Position oder nach suchen ihre Erfüllung im privaten Umfeld. Zum Beispiel haben dann eben Hobbys, gehen dann wirklich um Punkt 5, lassen sie den Stift fallen und sind dann nicht bereit, noch irgendwie Energie in den Job zu stecken. Ein Drittel aller Mitarbeitenden sind auch wechselbereit, entweder tatsächlich aktiv schon auf der Suche. Auch das habe ich jetzt wahrgenommen nach Corona, dass dort die Wechselbereitschaft wieder gestiegen ist. Während Corona war das alles sehr ruhig. Aber jetzt so in den letzten eineinhalb Jahren ist da doch deutlich mehr Bewegung im Markt auf einmal. Also Mitarbeiter sind aktiv wechselwillig oder auch latent wechselwillig. Das heißt, wenn sie von einem Headhunter angesprochen werden mit dem richtigen Angebot, dann hören die sich das auch gerne mal an und schauen da mal, ob das nicht vielleicht auch eine interessante Alternative sein könnte. Und das heißt nicht umsonst, dass Mitarbeiter nicht das Unternehmen, sondern im Regelfall die Führungskraft verlassen. Das wird in übergreifenden Studien immer wieder gesagt, dass das tatsächlich ein ganz wesentlicher Faktor ist. Wie zufrieden ist ein Mitarbeiter mit seiner Führungskraft? Fühlt er sich oder fühlt sie sich gesehen, wertgeschätzt? Da fängt es tatsächlich an. Das ist sehr, sehr vielen Leuten immer wichtiger. Also tatsächlich persönlich wahrgenommen zu werden, auch gerade bei Unternehmen, die hybrid zum Beispiel arbeiten, dass die Führungskraft trotzdem eng dran ist, mitbekommt, was gerade so los ist beim Mitarbeiter, wie es ihm geht, ob vielleicht privat gerade irgendwelche Themen sind. Also dort das Unternehmen eben auch wirklich Interesse zeigt, ehrliches Interesse. Und das kann man mit Geld nicht ausgleichen. Das ist ganz spannend. Das ist ja auch das, wie so viele Ehrenämter auch funktionieren, die sich dort über einen gemeinsamen Sinn, ein gemeinsames Warum definieren und eben sehr viel Anerkennung, sehr viel Wertschätzung für die Arbeit, so dass die Leute da auch dann tatsächlich unentgeltlich arbeiten. Und ich glaube, da kann auch ein Unternehmen sehr viel tun. Das kostet nicht viel Geld oder das kostet nichts außer Zeit. Und das ist natürlich immer der Punkt, dass auch Führungskräfte wenig Zeit haben, sich um ihre Leute zu kümmern, weil sie dann eben auch selber operativ noch arbeiten und selber Kennzahlen zu erfüllen haben. Und vielleicht sollte einfach mal eine Kennzahl sein, wie viele Gespräche in der Woche führst du mit deinen Mitarbeitenden? Ja, so während der Corona-Zeit habe ich in meiner Aufgabe als HR-Managerin jeden Tag Gespräche mit Mitarbeitenden geführt. Das war meine Hauptaufgabe, das war natürlich auch eine besondere Zeit. Und da habe ich aber wieder gemerkt, wie wichtig das ist, dass die Leute einfach mal sprechen können darüber, wie es ihnen geht, was sie gerade bewegt. Und eben auch da nochmal auch andersrum das Signal zu geben als Unternehmen, ich sehe dich und ich bin für dich da und habe ein offenes Ohr. Und ich glaube, wenn Unternehmen sich das auf die Fahne schreiben würden, damit wäre schon eine ganze Menge verändert und eine ganze Menge gewonnen. Aber natürlich auch eben zu schauen, als Führungskraft, welchen Führungsstil braucht jetzt auch mein Mitarbeiter. Der eine möchte enger geführt werden, der möchte klare Arbeitsanweisungen haben und sagt, nee, bitte nichts darüber hinaus, das stresst mich. Und der andere kriegt eine Krise beim Microcontrolling. Und da eben auch den richtigen Weg zu finden und nicht per Gießkanne den gemeinsamen Führungsstil über alle auszubreiten. Ja, das einmal so als bunter Blumenstrauß, womit sich Unternehmen jetzt gerade so beschäftigen, was so Themen sind. Und ja, mit euch darüber zu sprechen auch, was sind so Herausforderungen und wie kann man damit umgehen. Und ja, und ich freue mich jetzt drauf, da mit euch weiter in den Austausch zu gehen, über diese Herausforderungen zu sprechen, aber auch euch ganz konkret Tipps, Tricks, Erfahrungen zu teilen, wie man sich denn als Arbeitgeber positioniert, attraktiv am Arbeitsmarkt, wie man zum Beispiel seine EVP, sein Arbeitgeber-Nutzen-Versprechen aufsetzt, so dass man eben auch wahrgenommen wird am Markt und eine Sogwirkung auslöst. Also dass ein Unternehmen sich so positioniert, dass es sich zum einen abgrenzt vom Wettbewerb, aber eben auch ganz deutlich als der Arbeitgeber der Wahl, so dass Bewerber gar nicht anders können, als sich bei euch zu bewerben. Ja, dann schauen wir nochmal mehr in Richtung Psychologie, zum Thema psychologisches Empowerment zum Beispiel. Was motiviert die Menschen, bei euch im Unternehmen zu arbeiten? Und ja, wie bleiben sie auch gesund? Also wirklich den bunten Blumenstrauß der Personalgewinnung, Personalbindung, Employer Branding und Mitarbeiter-Empowerment. Ich hoffe, dir hat die erste Folge gefallen. Gib mir dazu gerne ein Feedback und natürlich freue ich mich auch immer sehr über eine Bewertung. Dann wünsche ich dir erstmal eine schöne Osterwoche und freue mich auf die nächste Folge.